Vielen Dank, Frau van Dijk. Ich konnte Sie noch nicht begrüßen. Danke, dass Sie da sind, dass Sie
bin ich.
So deutlich gesprochen haben. Mein Name ist Klaus Remme. Ich berichte für den Deutschlandfunk aus dem Hauptstadtstudio zu außen- und sicherheitspolitischen Themen. Da eben schon mehrfach von Donald Trump die Rede war, ich durfte für unser Programm berichten aus Washington in den Obama-Jahren, die sehr weit weg scheinen. Und ich will nur daran erinnern, dass es nicht lange dauerte nach dem Wahlsieg 09 von Obama, bis eine populistische Bewegung namens Tea Party in den Kongress kam, parlamentarische Weihen erfuhr und es dann noch einmal lediglich 7 Jahre dauerte, bis ein Protagonist dieser Populisten jetzt an den Schalthebeln der Macht sitzt. Diese Populisten, zugegeben, trafen auf Bedingungen, die hier so noch vielleicht nicht existieren. Viel Geld im Wahlkampf, ein idealer Medienmarkt, den ich aber jetzt hier in den sozialen Medien Jahre später gespiegelt sehe. Insofern bin ich nicht sicher, ob die Resilienz unseres politischen Systems gegen diese Versuchungen so stark ist, wie manchmal betont. Frau van Dijk, Sie haben gesprochen vom Zangengriff und ich will das Bild am Anfang gerne aufnehmen und von der Gegenoffensive. Diese Gegenoffensive, die Sie erwarten, und das ist meine Frage zunächst, indem wir es möglicherweise ein bisschen runterbrechen auf die Tagespolitik. Diese Gegenoffensive kann möglicherweise über die Bühne gehen in Gestalt einer Regierung, die sich gerade findet, die in Gesprächen ist, wo sich aber mögliche Verbündete aus Ihrer Sicht, SPD, Linkspartei selbst, und die SPD vielleicht ohne Not in der Opposition verortet haben. Ich frage Sie, was dürfen wir denn erwarten? Wie stellen Sie sich die Gegenoffensive vor und welche Chancen hat sie?
Die Gegenoffensive, um es erstmal inhaltlich zu sagen, wäre eine, die die soziale Frage ernst nimmt, die die sozialen Verwerfungen, Deklassierungen, die radikal zunehmende soziale Ungleichheit ernst nimmt, die ernst nimmt, dass Deutschland die größte Vermögensungleichheit mit Österreich in ganz Europa hat. Dies aber zu tun, ohne das im sozusagen national-exklusiven Sinne zu machen. Ich denke, nichts ist gefährlicher, diese sozialen Erschütterungen und Verwerfungen ernst zu nehmen und die Antwort darauf mit Grenzen schließen, restriktiver Flüchtlingspolitik und einer neuen nationalen sozialen Politik zu beantworten. Das heißt, in diesem Sinne, eine Antwort darauf müsste bedeuten, danach zu fragen, wie kann die soziale Frage in einer offenen, in einer globalisierten Welt aussehen. Und wenn Sie mich ganz konkret fragen, ist das ein Thema, das natürlich gerade bei den Parteien, die jetzt in den Sondierungen sind, im Gegensatz vielleicht zu anderen Parteien, die es nicht sind, nicht gerade ganz oben auf der Agenda steht. Und deswegen denke ich, ist es unter diesen Bedingungen eben auch noch mal wichtiger, das zu betonen. Und den Punkt kann ich nicht oft genug sagen. Ich glaube, nichts schwächt Demokratie mehr, als Leuten zu vermitteln, es gäbe keine Alternative. Ich finde, man kann seine Position mit aller Werf vertreten, man kann mit aller Werf eine Marktradikale, auch eine Freihandelsposition vertreten, solange man kennzeichnet, dass es eine Position ist, die sich im politischen Streit mit den anderen bewegt. Aber anzufangen zu behaupten, das sei die Alternativlosigkeit, das ruft Kräfte auf den Plan, die andere Alternativen entwerfen. Und ich glaube, wenn wir Demokratie stärken wollen, dann müssen wir nicht nur sozusagen rechten Kräften, sondern wir müssen auch dem Postulat der Alternativlosigkeit etwas entgegensetzen. Und das ist natürlich erstmal, würde ich sagen, jetzt im Kreis derjenigen, die jetzt sondieren, nicht besonders zentrale Thematik.
Frau Sasse, Sie schauen ja am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien naturgemäß auf diese Region. Und anders als in den Niederlanden und in Frankreich und auch hier, haben Sie den Vorteil, Populisten bereits dort beobachten zu können, wo man hier erst hin will, nämlich eben an die Hebel der Macht. Wenn Sie sich das anschauen, teilen Sie die Diagnose von Silke van Dijk, was die Entwicklung dieser Kräfte angeht? Oder sagen Sie, nein, hier sind regional spezifische Gründe wichtiger?
Vieles von dem, was im Vortrag angeklungen ist, ist auch in Osteuropa relevant, dass die Beziehungen zwischen Populismus und Liberalismus und die institutionellen Formen, die damit einhergehen, das ist hochrelevant. Und wie Sie sagen, sehen wir diese Strömungen dort schon länger. Ich möchte aber voranschicken, ich sehe Populismus nicht als ein osteuropäisches Phänomen an sich. Ich glaube, das hat man vielleicht zu lange so diskutiert in Europa. Das ist ein Problem, das fängt weiter im Osten an und jetzt sehen wir, das ist gar nicht der Fall. Es erfasst auch nicht die ganze osteuropäische Region gleichermaßen. Aber es gibt dort jetzt Beispiele und auch schon seit längerem, wo Populismus zum Regierungsprogramm wird. Und das ist noch ein anderer Schritt, als populistische Parteien im Parlament vertreten zu haben. Und da gibt es einige Gründe, warum das so gekommen ist. Die knüpfen an das an, was Sie gesagt haben. Aber es gibt auch einige spezifische Elemente und wo vielleicht einiges noch zugespitzter ist, als Sie es schon auch in Ihrem zugespitzten Vortrag angesprochen haben. Und zwar hat in Osteuropa nicht alles mit sozialistischen Hinterlassenschaften zu tun, wie wir häufig hören. Die spielen eine Rolle, aber da wird es häufig sehr diffus, was da genau eine politische Kultur ist, die sich nicht irgendwie verändert. Ließe, da wird es recht problematisch. Aber wenn man sich auf einen kürzeren Zeitraum konzentriert und seit 1989 guckt, wie die Transformationsprozesse abgelaufen sind, dann ist da vor allem die Schnelligkeit, die Gleichzeitigkeit von grundlegenden wirtschaftlichen, politischen, sozialen und auch, was außenpolitische Orientierung angeht, Veränderungen einfach bezeichnend. Und diese Schnelligkeit und die Wahrnehmung dieser Schnelligkeit hat viel damit zu tun, was wir schon seit Mitte der 2000er ja, zum Beispiel in Ungarn und seit mindestens 2010 auch in Polen stark sehen, wenn wir erstmal auf die zwei Länder gucken, aber es ist nicht auf diese zwei Länder begrenzt. Und das hat zum Teil damit zu tun, aber es hat mir sehr gut in Ihrem Vortrag gefallen, dass Sie sagen, das ist nicht nur eine Frage der Verlierer. Also man sagt mit Blick auf Osteuropa und die Transformationsforschung häufig, das sind die Verlierer der Transformationsprozesse. Aber das ist auch auf keinen Fall so einfach. Die sind da mit dabei, aber es ist auch ganz stark zum Beispiel Jugend vertreten, die diese Regime mitwählt. Das lässt sich auch nicht so auf die Verlierer nur fokussieren. Und ich denke, wir haben da auch mit diesem Gefühl der Alternativlosigkeit zu tun. Man muss dabei betonen, dass aus Osteuropa der Drang, die Reformationen schnell durchzuziehen und schnell auf EU-Mitgliedschaft zu drängen, die kam aus den Ländern selbst. Also es ist nichts, was von außen verordnet war. Das vergessen wir jetzt manchmal in einer vielleicht doch etwas zu grob gefassten Kritik des liberalen oder neoliberalen Regimes. Also das Momentum dafür kam aus den Ländern selbst. Aber dennoch, aus einem sozialistischen System zu kommen und eine Alternative zu wollen, da war es ganz klar, was die Alternative war. Sie war dann sehr schnell sehr verengt und man hat sich an Modelle des Westens angehängt. Es war auch zu dem Zeitpunkt kein Freiraum in der Diskussion in osteuropäischen Ländern für andere Alternativen. Eine war völlig diskreditiert. Damit haben sich auch linke Parteien sehr schlecht bis heute neu positionieren können. Entweder haftet ihnen das alte kommunistische Label an und generell die ganze Mitte, Zentrum-Mitte, linker Bereich ist unterbesetzt, sagen wir mal, im politischen Diskurs in den meisten Ländern. Und noch eine Sache hinzu, da diese verkürzte und gleichzeitige Entwicklung von Reformprozessen, die in vielen westlichen Demokratien Jahrzehnte, Jahrhunderte gedauert haben, in einer sehr zusammengeschrumpften Zeitspanne durchzuführen, hat einfach auch dazu geführt, dass Technokratie auch da das wichtigste Argument war. Es haben sich durchaus eher rechte, eher linke Parteien oder Strömungen, Parteien gibt es nach wie vor nur begrenzt in den Ländern, die wir jetzt gerade diskutieren, aber es hat sich immer das Argument durchgesetzt, wir sind die besseren Manager des Prozesses. Es war in Polen ganz egal, ob dann eher rechte oder eher etwas linke Kräfte an der Macht waren. Es war immer, wir müssen schneller schaffen, wir schaffen es besser, den Prozess insbesondere auch zur EU-Mitgliedschaft hin zu gestalten. Dabei sind, da ist es Parteien, aber auch einer Institution wie Parlamenten sehr schwer gefallen, sich zu konsolidieren, überhaupt eine Rolle zu übernehmen. Es war ein sehr auf kleine Teile der Exekutive zugeschnittenes Reformprogramm. Und all diese Dinge zeigen jetzt, dass die gerade in den Vorreiterstaaten der Region, wo wir gedacht haben, da sind die Transformationsprozesse losgetreten worden und da sind sie auch am schnellsten zum Abschluss gekommen, wie schwach doch institutionell diese Strukturen verankert sind.
Lassen Sie mich mal kurz nachfragen. Polen, Ungarn kennen wir alle, sind die Stichworte, die sofort fallen. Sehen Sie Staaten, Länder in der Region, wo Sie sagen, schaut genauer hin, da fängt das an, was wir schon in Polen und Ungarn beobachten können?
Ja, das neueste Beispiel aus der Region ist Tschechien. Der Wahlsieg von Babiš in den tschechischen Wahlen zeigt zum einen auch, dass auch Ungarn, Polen, jetzt Tschechien, Slowakei ist nicht viel anders, dass das dennoch auch alles andere, etwas andere Beispiele sind. Also zum Beispiel ist aber, dass in Tschechien, Babiš ist wohl bekannt, ein Oligarch, ein Milliardär, und er ist gewählt worden zu einem Zeitpunkt, wo es der Wirtschaft in Tschechien nicht besonders schlecht geht, wo die Arbeitslosenquote so gering ist wie seit langem nicht. Also das ist wirklich ein Beispiel, er wird auch manchmal schon der Trump Osteuropas genannt, genau der Elite eigentlich entspricht, gegen die sich Populismus wendet. Also diese Version gibt es auch. Ungarn und Polen sind etwas anders aufgestellt, aber das ist das neueste Beispiel.
Das heißt, bei uns Politik und Medien im Wandel, dieser Aufwuchs der Populisten dort ging einher mit einer gezielten Schwächung pluralistischer Medien. Was können wir daraus hier lernen?
Zum einen ist auch da wieder, ich glaube, der Unterschied nicht im Prinzip so groß, aber die Tatsache, dass es auch eine Medienvielfalt, einen Medienpluralismus in dieser Region nicht gegeben hat, dadurch treten dann die Schwächen des Systems stärker und schneller zutage. Aber man ist in Ungarn mit einer Zweidrittelmehrheit Viktor Orbáns in der letzten Legislaturperiode in der Lage gewesen, was bei uns zum Glück noch unvorstellbar erscheint, eine Verfassungsänderung durchzuziehen, auch ein Mediengesetz zu verabschieden, mit denen öffentlich-rechtliche Medien gleichgeschaltet worden sind, wo, ich zitiere aus dem Gesetz, eine ausgewogene Berichterstattung Mandat wird und auch die Stärkung der nationalen Identität das Mandat ist. Das ist natürlich ein anderer, und eine Massenentlassung von Journalisten aus staatlichen Medien stattgefunden hat. Das heißt, ein völlig entleertes Medienfeld, zumindest was die traditionellen Medien angeht. Im Internet ist es komplexer.
Ich freue mich, wenn Sie gleich nach den Eingangsfragen direkt aufeinander reagieren. Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall. Kein ganz gewöhnlicher IG Metaller, habilitierte Politikwissenschaftler, passt nicht in mein Idealbild eines Metallers, hilft uns dennoch hier enorm. Ich frage mich, nachdem Sie diesen Vortrag gehört haben, ökonomische Notwehrthese falsch, haben wir gehört, die AfD als Ziel von Wutbürgern oder Protestwählern, allenfalls unterkomplexe Betrachtung. Schreiben Sie autoritäre Versuchungen auch im Plural?
Ja, zweifelsohne. Und ich kann weitestgehend den Thesen des Vortrags zustimmen. Ich will einen Punkt hervorheben, der mir besonders gut gefallen hat, um dann aber auch einen anderen Akzent zu setzen. Mir hat besonders gut gefallen der Hinweis, dass wir es hier mit Vorläuferentwicklungen und Dynamiken zu tun haben, die viel zu wenig in der Debatte gewertet werden. Ja, die Bundestagswahl war nicht die eigentliche Zäsur, sondern die Wahlerfolge der AfD sind der parlamentarische Ausdruck einer gesellschaftlichen und politischen und kulturellen Entwicklung, die längst vorher begonnen hat, von der wir auch wussten und mit der die politischen Verantwortungsträger etwas behäbig umgegangen sind. Wir wissen eigentlich, dass diese Parallelität von ökonomischer Globalisierung und politischer Deregulierung in den entwickelten kapitalistischen Staaten zu großer sozialer Spaltung führt. Wir kennen die Umfragen von Heidmeier über die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, über die enthemmte Mitte, über die neue Rohheit in der Mitte und die Verbreitung von rassistischen Vorurteilen. Und wir wissen, dass die Spaltungen, sowohl die sozialen Spaltungen als auch die Spaltungen mit Blick auf Lebensweisen, auf Deutungsmuster, sich radikal entwickelt haben. Und wir haben relativ wenig Reaktionen auf die Folgen zum Beispiel der Repräsentationslücken der Parteien und so weiter gehört. Man hat es ein bisschen laufen lassen und jetzt kulminieren viele dieser problematischen Entwicklungen. Und jetzt, und da bin ich dem Vortrag sehr dankbar, müssen wir darüber diskutieren, dass diese Formen des neoliberalen Kapitalismus mit der Demokratie scheinbar wieder mal radikal in Kollision geraten. Ich würde einen anderen Akzent setzen bei der Frage der Bewertung dieser Bewegung, die ja weit mehr ist als Parteipolitik. Sicherlich wäre die verkürzte These zurückzuweisen, das ist die Notwehr der an den Rand gedrängten. Ich meine, die AfD ist ja nicht als Arbeitslosenpartei gegründet worden, sondern als Professorenpartei von hochgeschätzten Akademikern. Und ich wollte schon fast den Eribon verteidigen, aber Sie haben ja dann auch erwähnt, Das ist nicht die ganze Position von Henry Boyce und ich stehe noch ein bisschen unter dem Eindruck des zweiten Buchs, Gesellschaft als Urteil, wo er sehr stark darauf deutet, dass eben nicht nur soziale Klassenspaltung, sondern Habitus und kulturelle Deutungsmuster eine große Rolle spielt. Aber ich würde trotzdem mal die These wagen, dass man schon die rechtspopulistische Bewegung verstehen kann als eine zweifelsohne reaktionäre und vor allen Dingen inszenierte Revolte gegen die Folgeschäden des neoliberalen Kapitalismus. Ich denke, dass man das schon sagen kann. Und da spielt die soziale Deklassierung von großen Teilen schon eine Rolle. Ich glaube, dass Marginalisierungs- und Abstiegserfahrung und Ängste, von denen die objektiv gesehen noch gar nicht abgestiegen sind, einen günstigen Resonanzraum für die Deutungsanboten, die jetzt von einer offensiven Elite kommen, darstellen. Ich glaube, dass zweitens, und auch dafür gibt es eine umfangreichende Empirie, nicht die materielle Armut, aber zum Beispiel die empfundene Verweigerung von Anerkennung und Biografien eine große Rolle spielen, auf Distanz zur politischen System und zur Gesellschaft zu gehen. Und ich glaube, dass drittens, und da würde ich Silke van Dijk vollkommen zustimmen, offensichtlich auch die Stunde des alltagskulturellen und des intellektuellen Rassismus schlägt. Und aus dieser Kombination, glaube ich, entsteht eine Bewegung, in der die sozialen Verwerfungen des neoliberalen Kapitalismus einen geeigneten Resonanzraum schaffen, der aber natürlich nicht zwangsläufig zu rechtspopulistischen Bewegungen führt, sondern der in der Kombination mit Eliten, mit bestimmten Theorien und Strategien dieses Gemisch ergibt, mit dem wir gegenwärtig uns zu beschäftigen haben. Und jetzt werde ich drittens einen Punkt sagen, und das müsste ich wahrscheinlich, käme nicht ohne diese Frage hier vom Podium runter. Haben wir denn in den Gewerkschaften auch damit zu tun? Und natürlich haben wir das. Und ich beziehe meine Position auch aus der Lektüre wissenschaftlich-empirischer Untersuchungen, aber natürlich auch aus der Alltagserfahrung. Aus der Diskussion mit Menschen, mit Mitgliedern der IG Metall, ich will das ganz offen sagen, die sich nicht offen bekennen, wo wir aber davon ausgehen müssen, dass auch unter ihnen Sympathisanten oder Wählerinnen und Wähler der AfD sind. Und ich würde meinerseits jetzt warnen vor einer zu schnellen Zuordnung von Rassismus und Wahlentscheidungen zu Parteien. Ich würde die These wagen, nicht alle Wähler der AfD sind Rassisten, aber längst nicht alle Rassisten haben AfD gewählt. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue die empirische Wahlforschung und ich sehe, dass generell bei der diesjährigen Bundestagswahl nur noch 50% derjenigen, die eine Partei gewählt haben, beim letzten Mal diese Partei auch gewählt haben, dann zeigt das auf diese zurückgegangene Bindung zwischen Wahlverhalten und Parteien. Und wenn ich mir anschaue, dass bei Infratest DIMAP auf die Frage, warum haben Sie gewählt, diese Partei, die Sie gewählt haben, war das Zustimmung, Identifikation mit der Partei und ihren Kernaussagen oder war das Enttäuschung und Protest? Dann sehen wir, dass bei den Konservativen und bei den Linken die Zustimmung noch sehr stark ist, bei der AfD und bei den Linken, aber vorwiegend keine feste Bindung, sondern Protestverhalten da ist. Und wenn ich dann noch die Diskussionen aus meiner Alltagserfahrung nehme, dass es für uns, die wir manchmal intellektuell diskutieren, irgendwie schwer zu verstehen ist, wie in einem Kopf Elemente von Rassismus, von solidarischem Verhalten in betrieblichen Konflikten und eine ganz seltsame andere romantische Vorstellung von Gesellschaft in einem Kopf zusammenkommen, wo wir als Intellektuelle sofort sagen würden, das geht doch gar nicht, Widersprüche und so weiter. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, dann glaube ich, dass die Frage, wie wir dieser Bewegung auf den Grund kommen, nicht monokausal beantwortet werden kann. Ohne intensive Intervention in die Verteilungsverhältnisse, ich würde sagen, in die Besitzverhältnisse geht es nicht. Aber das alleine reicht auch nicht. Soziale Verteilungsgerechtigkeit macht aus Rassisten keine Humanisten. Das ist vollkommen klar. Und andersrum geht es auch nicht. Wer nur auf die Frage von kulturellem Rassismus und so weiter setzt, der fällt auch, würde ich jetzt mal, wenn wir mal unter Soziologen diskutieren dürfen, hinter die Erkenntnis, die wir aus der materialistischen Bewusstseinstheorie natürlich haben, dass es auch immer wieder nachgewiesen werden kann, dass Habitusformen, dass Deutungsmuster natürlich ihren materiellen Kern haben und verankert sind in der sozialen, in der ökonomischen Struktur der Gesellschaft. Also kurzum.
Zwei kurze Nachfragen, wenn ich darf. Einerseits sagen Sie, wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Wir haben diese Stimmen auch in der IG Metall. Gleichzeitig sagten Sie mir, ich habe einfach neugierig gefragt, wie gehen Sie damit um im Vorfeld? Wir laden keine AfD-Politiker zu gewerkschaftlichen Veranstaltungen ein. Das ist bei uns Konsens. Ich frage mich, ist das durchhaltbar? Wäre das falsch, wenn man das durchhalten würde? Denn wir werden natürlich erleben in einem Bundestag, der sich konstituiert hat, wie diese Partei mit ihrem Wahlerfolg in die Ausschüsse, in die Gremien, auch jenseits des Parlaments geht. Ich vermute, dass selbst Mitveranstalter wie die Bundeszentrale, wo einfach Gremien und Bundestagsparteien ihre Einflüsse gesichert haben, auch vor der AfD in Zukunft nicht sicher sein werden.
Vielleicht merkt man es mir nicht an, oder ich hoffe, man merkt es mir nicht an, aber ich bin immer sehr ängstlich, wenn ich das thematisiere, dass wir natürlich diese Probleme auch in den eigenen Reihen haben. Ja? Und dass es kein externes Problem ist, sondern dass es ein Problem der eigenen Reihen ist. Warum? Weil der Journalismus, und ich fand die Diskussion gerade sehr, sehr spannend, manchmal aber auch eine Neigung hat, ich sag mal, der Zuspitzung und ein bisschen Spektakelorientierung in den Headlines höher wertet als die wirklich gut recherchierten Inhalte im Hauptartikel und mir dann natürlich eine Schlagzeile Urban nennt seine Mitglieder rassistisch oder populistisch sehr unangenehm wäre. Also das soll nicht meine Aussage sein. Aber es hilft ja nichts, man muss sich der ganzen Sache natürlich stellen. Und natürlich haben wir eine Diskussion in den Gewerkschaften. Was machen wir jetzt, wenn wir davon ausgehen müssen, dass bei fast 13% Wahlbeteiligung AfD-Vertreter auch Ausschüsse besetzen werden? Ja. Und wir dann irgendwann vor der Situation stehen, dass wir meinetwegen mit dem Wirtschaftsausschuss oder dem Kulturausschuss oder was weiß ich, einen AfD-Menschen haben, dann werden wir wohl irgendwie mit ihm reden müssen. Aber davon zu unterscheiden ist die Frage, ob wir sie einladen und ob wir so tun, als gehörten sie a priori zum demokratischen Diskurs. Und meine Aussage in dem damaligen Interview, was ich gemacht habe, was dann auch sehr zugespitzt auf der Titelseite der Frankfurter Rundschau einen Aspekt herausgegriffen hat, das war allerdings journalistisch seriös, weil das war eine Aussage, die ich gemacht habe, die orientierte darauf, dass ich nach wie vor der Auffassung bin, dass die Zulassung zum demokratischen Diskurs voraussetzungsvoll ist. Dass nicht jeder einfach mit jeder These am demokratischen Diskurs teilnehmen kann. Und ich sehe keine Notwendigkeit und keinen demokratischen Sinn darüber, über Pro und Contra von Rassismus zu diskutieren. Deswegen würde ich sagen, die Zulassung zum Diskurs hat eine Voraussetzung bei den Inhalten, da muss man aufpassen, damit man nicht zu schnell ausgrenzt und das Kritische wegschiebt. Und es hat die Voraussetzung, dass demokratische Regeln eingehalten werden. Das sehe ich gegenwärtig bei den Vertretern der AfD nicht und deswegen sind wir nicht bereit, ihnen die Bühne zu präsentieren.
Hochspannendes Thema. Ich bin sicher, das hat auch in der Vorbereitung dieser Veranstaltung eine Rolle gespielt. Vielleicht hören wir gleich darüber. Volker Kronberg, Politikwissenschaftler, Uni Bonn, geübt im Spagat zwischen Hörsaal und Tagespolitik. Viele kennen ihre Stimme, ihr Gesicht aus Phoenix, wo sie stundenlang die Tagespolitik begleiten. Und wenn ich mich daran erinnere, welche Themen hier dreimal in der Woche auf dieser Bank verhandelt werden und das, was zum Beispiel Silke von Dijk gerade vorgetragen hat, dann ist auch das ein ziemlicher Spagat. Wie schaffen wir das, dass alle was davon haben?
Ich will zunächst indirekt antworten, aber ich habe natürlich den Punkt erkannt. Ich würde sagen, bei den Sachverhalten, die Frau von Dijk sehr pointiert zu Recht thesenartig vorgestellt hat, kann ich in manchen Befunden und Beobachtungen zustimmen. Und an manchen Punkten würde ich doch sagen, müssen wir eben stärker differenzieren. Ich glaube, wir müssen auch die Phänomene, um die es hier heute geht, Herr Reimer spricht es an, Politik, Medien, die Herausforderung, wir müssen sie auch in ihrer Genese, in ihrer Entwicklung sehen und wir müssen sie auch länderspezifisch sehen. Ich würde sagen, dass wir bei der gegenwärtigen, Sie sagen stundenlang in diesen Tagen und Wochen und Monaten, dass wir natürlich Politik erleben, Parteien, Akteure, die sich der Herausforderung, die Sie völlig zu Recht ansprechen, und ich kann in ganz vielem, was Herr Urban gesagt hat, auch zustimmen, dass sie sich dieser Herausforderung, dieser Probleme, die Sie ansprechen, soziale Ungleichheit, wahrgenommene, empfundene, vorhandene, Fragen, wie verteilt sich Einkommen und anderes mehr? Wie hat sich das im Übrigen, das ist das, was ich immer sagen will, wie hat sich das auch mit der Zeit verändert? dass diese Herausforderungen bestehen und dass die Parteien versuchen, darauf Antworten zu geben. Und ich würde nur doch sagen, die Fokussierung sehr stark auf den Kapitalismus als Neokapitalismus halte ich doch für differenzierungsgeboten und notwendig. Ich glaube schon, dass wir in der Bundesrepublik nach wie vor von dem Ordnungsmodell, der Neoliberalismus, der ja an der Wiege des Ordnungsmodells der sozialen Marktwirtschaft stehen, dass wir in der Bundesrepublik, und deswegen sage ich differenzieren, wir müssen eben auch die unterschiedlichen, Sie haben sehr richtig von Mittelosteuropa gesprochen, andere Länder wie Frankreich, Spanien, Großbritannien, dass wir immer auch die Spezifika in der Konstellation sehen müssen, dass wir in der Bundesrepublik eben vielleicht, wenn es um die Frage von Kapitalismuskritik geht und im Übrigen auch das Fundament und den Resonanzboden einer emanzipatorischen Gegenbewegung, dass wir es hier mit anderen Voraussetzungen und auch Befindlichkeiten und Interessen zu tun haben als in anderen Konstellationen. Natürlich gibt es eine populistische Herausforderung. Natürlich haben wir mit der AfD erstmals eine Partei im Parlament seit vielen Jahrzehnten rechts der Union, mit der es eben umzugehen gilt. Herr Obern, wie auch immer, ich würde als Politikwissenschaftler, als Vertreter einer streitbaren Demokratie sagen, im Übrigen, Extremismus ist für mich die Grenze, selbstverständlich. Dass aber im Grunde das Spektrum so breit sein sollte, Vertreter einer im Bundestag sitzenden Partei, dass man sich mit ihnen inhaltlich auseinandersetzt. Ich glaube, die inhaltliche Auseinandersetzung ist notwendig und auch möglich. Denn wenn wir uns die Wahl, die Nachwahlbefragungen, die Analysen doch anschauen, stelle ich doch fest, dass bei aller Wichtigkeit, selbstverständlich der sozialen Frage, Frau von Dijk, diese bei der Wahl, die jüngst stattgefunden hat, eben nicht im Zentrum der Wahlentscheidung gestanden hat. Die Sozialdemokratie hat einen Wahlkampf geführt, der doch sehr an den Befindlichkeiten großer Teile ihrer eigenen Milieus vorbeigegangen ist. Ob er glaubwürdig war, steht jetzt dahin. Aber wenn wir uns die Wählerinnen und Wähler der AfD doch anschauen, dann stellen wir doch fest, dass zunächst es sich ja gar nicht, das haben Sie auch nicht gesagt, aber das müssen wir in Erinnerung rufen, es sich um die sozial Deklassierten in großen Teilen handelt. Die sind es auch. Aber es sind ja vor allen Dingen auch diejenigen, die bis zu 3.000 Euro oder mehr, also sozusagen so in der Mitte der Gesellschaft eben sich sehen, die sich selbst im Übrigen auch gar nicht als sozial Abgehängte sehen, die sich aber in hohem Maße als Frustrierte, als Protestwähler, als Wutbürger sehen und denen dann doch, ich würde das nach wie vor so wahrnehmen, der Ansatz des Protestes, Herr Obern, völlig richtig, Behäbigkeit, da bin ich völlig bei Ihnen. Aber ich glaube auch wenn Sie die Akteure jetzt der anderen, der sogenannten etablierten Parteien, auch der vier, die jetzt zusammensitzen, wahrnehmen, die ja auch kennen, die haben das schon verstanden und die wissen auch, dass man was tun muss. Und insofern würde ich dann auch immer sagen, die Entwicklungsfähigkeit und dass man dieses Signal, diese Frustration, dieses Unverständnis, die Überforderung, anderes mehr, Herr Rauer hat sehr schön ja gesagt, das Politische, das so mit einem Oguja verbunden ist, Politik ist immer und das Eliten und Politik ist so korrumpiert, da kommt ja sehr viel zusammen. Ich will nur sagen, es ist eben noch weit mehr als die soziale Ungleichheit. Es hat ganz banal sehr viel mit Unzufriedenheit im Hinblick auf Migration, auf Flüchtlingspolitik und vor allen Dingen auch auf Hinblick auf Integrationsherausforderungen und vieles andere mehr zu tun. Das Wahlverhalten, was wir am 24. September erlebt haben. Ich will noch ein letztes, und dann bin ich fertig. Auch das war ein Impuls, wie ich ihn wichtig fand, von Herrn Raue, bei Alternativlosigkeit. Ich sehe das bei den anderen Parteien, die bislang im Bundestag waren, nicht. Sie haben selbst gesagt, die CSU gegen die Grünen. Das war bisher kulturell, das war sehr viel Folkloristik. Aber es waren Unterschiede. Die sind es ja auch nach wie vor. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema Schwarz-Grün wissenschaftlich. Alles klar. Schwarz-Grün, ja, spannend, hat sich aufeinander zu. Aber jetzt dann auch gleich, und viele haben mit Schwarz-Grün, jetzt Jamaika. Das ist eine wirkliche Herausforderung. Und wir haben es inhaltlich in der Wählerschaft, bei den Akteuren, bei den Mitgliedern, haben wir es mit sehr unterschiedlichen Einschätzungen, Positionen zu tun. Ich sehe keine Alternativlosigkeit auch im Parteiensystem, im politischen System der Bundesrepublik.
So, jetzt haben wir einiges gehört. Frau van Dijk, ich würde vorschlagen, kurze Replik von Ihnen auf das Gesagte und dann öffnen wir die Runde. Okay. Sie beweisen ja hier erstaunliche Konditionen. Die 3 Stunden sind fast voll, aber wir öffnen dann eine Viertelstunde für Fragen. Bitte.
Ganz kurz zu dem Stichwort der Alternativlosigkeit. Das meinte ich ja so mit diesem Überschlag auch sozusagen von der Technokratie zum autoritären Kapitalismus. Ich würde auch sagen, im Nachgang der Finanzkrise 2008 folgende ist dieses Primat der ist es zunehmend aufgebrochen worden. Auch unterschiedlichen Seiten, das sehen wir auch mit Entwicklungen innerhalb der Sozialdemokratie in Großbritannien oder den USA. Von daher würde ich sagen, ja, das ist so. Also der Diskurs ist definitiv wieder pluraler geworden. Was weiß ich, klassisch keynesianische Positionen tauchten zumindest wieder auf im wirtschaftspolitischen Diskurs und so weiter, ne? Also von daher würde ich sagen, hat sich da was verändert und genau deshalb wird das Regieren teilweise autoritärer, wie wir dann in der europäischen Krisenpolitik gesehen haben. Was ich spannend finde in unserer Diskussion, und ich glaube, das ist der entscheidende Ausgangspunkt, zu sehen, dass es eben dass es viele verschiedene Gründe hat, warum Leute sich den Rechten zuwenden und dass wir erstaunlicherweise politisch, teilweise aber auch medial, mit einer Situation konfrontiert sind, wo sich alle Seiten an monokausalen Deutungen bemühen. Und das, glaube ich, ist an dieser Stelle eine besondere Herausforderung. Und ich würde das nochmal aufgreifen. Das war ja auch genau mein Punkt zu sagen. Wir können es nicht einfach auf die ökonomische Lage zurückführen. Wir dürfen aber auch umgekehrt nicht außer Acht lassen, dass diese Form der Technokratie und des autoritären Regierens Möglichkeitsbedingungen schafft, warum Leute sich nach rechts wenden. Und ich glaube, die spannende Frage, die jetzt mehrfach angesprochen war und die du auch angesprochen hattest, die Menschen sind nicht notwendigerweise in der ökonomischen Lage total deprivilegiert, aber es gibt eine Verunsicherung, es gibt Sorge vor Deklassierung und das, was eben auch schon mal angesprochen worden ist, glaube ich, mit der Rasanz des Wandels, Menschen fühlen sich überfordert davon, was sich in den Verhältnissen ändern. Mir ist aber wichtig, die Reihen, es ist eben nicht so, wie wir öfter hören, zu sagen, es gibt ein verletztes Gerechtigkeitsempfinden und wegen dieses verletzten Gerechtigkeitsempfindens werden die Menschen dann rassistisch oder sexistisch. Ich glaube, es ist umgekehrt und das macht die Situation so komplex. Die Frage, was Menschen denken, was ihnen zusteht oder was anderen zusteht, ob ihre Leistung gewürdigt wird, ob sie anerkannt werden, ist natürlich ihrerseits schon durch die gesellschaftlichen Verhältnisse geprägt. Ist durch die Vergangenheit gerade für viele Männer, gerade für viele Weiße, dadurch geprägt gewesen, dass ihre Position natürlich privilegiert war, dass es klassisch ständische Privilegien waren. Das heißt, dass es engst verschränkt ist, ob ich mich sozusagen durch liberale Politik abgehängt fühle und zugleich aber finde, mir würde mehr zustehen als der Migrantin oder der Frau, die jetzt gerade die Führungsposition bekommen hat. Und in dieser Hinsicht, glaube ich, müssen wir uns diese komplexe Gemengenlage angucken und nicht versuchen, sie in die eine oder andere Richtung aufzulösen.
Frau Sasse, Herr Ober, muss es jetzt sein oder packen Sie es in die Antworten zu den Fragen?
Ganz kurz. Vielleicht eben, ich glaube, zu einer Diskussion über diese Themen gehört auch, dass wir auch Begrifflichkeiten genauer reflektieren müssen. Es ging darum, wen wir in eine Diskussion mit einbeziehen, aber es geht vor allem, glaube ich, auch mal darum, in einer Diskussion mit uns hier im Raum auch über Begrifflichkeiten und sich selbst klarer zu werden. Und ich glaube, Populismus ist so einer der Begriffe, der ist auf der einen Seite total überstrapaziert und wir verwenden ihn schon für jede Art der politischen Rhetorik, wenn irgendein Politiker oder eine Politikerin so jedem alles recht machen will. Das ist aber nicht Populismus als ein Begriff, den wir, glaube ich, so auch wirklich verhandeln müssen. Und zum anderen, also Populismus ist auch nicht wie das jetzt zum Teil vielleicht auch bei uns ein bisschen anklingt, nur ein rechtes Phänomen. Also, dass wir uns auch immer wieder daran erinnern, dass es gibt natürlich auch linke Populisten. Und was dahinter steht, ist, dass Populismus an sich eine, wenn überhaupt eine Ideologie, eine sehr dünne ist. Sie braucht also immer mehr Inhalt, entweder von rechts oder von links. Und dann sehen wir das ganz klar, wenn dann Populismus auch wirklich Regierungsprogramm wird und Parteien dieser Couleur, ob nun links oder rechts, an die Macht kommen. Aber ich würde dafür plädieren, also den Begriff etwas genauer zu fassen, dabei aber auch nicht zu sehr zu verengen. Also ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen bei dem Begriff autoritärer Populismus, muss ich sagen. Also was gibt es noch für Populismus? Gibt es demokratischen Populismus? Also wenn Populismus Regierungsprogramm wird, kann ich mir nur autoritär vorstellen. Also ich denke, manchmal hilft es, Adjektive hinzuzufügen. Und manchmal hilft es, glaube ich, auch nicht. In diesem Fall würde ich, glaube ich, nicht mit Ihnen übereinstimmen, würde es nicht auch darauf verengen wollen und auch diese Kombination wählen, weil das suggeriert, es gibt auch noch anderen Populismus.
Herr Urban, ein Format wurde eben schon erwähnt, 1,30. Geht es in 1,30?
Ja, ich möchte noch einen Aspekt der Demokratieunverträglichkeit von Denken, es gibt keine Alternativen, hinzufügen und nicht in der Politik, sondern in der Ökonomie. Wenn ich vorhin über das Problem geredet habe, dass die neoliberale Globalisierung auf der einen Seite soziale Verwerfungen schafft und die Deregulierung die Staaten immer weniger in die Lage versetzt, das aufzufangen, dann bündelt sich das auch in der Erfahrung von Menschen, deren soziale Existenz aufs Spiel gesetzt wird und deren einzige Antwort ist, das ist der Wettbewerb, da kann man nichts machen. Und wenn es dann keine Möglichkeit mehr gibt, über demokratische Gegenwehr, über Arbeitnehmerrechte dagegen zu halten, entsteht der Eindruck, der inszenierte Eindruck, weil es ist ein Sachzwang, der inszeniert ist, von Alternativlosigkeit, die sich dann eben schnell in Wut und dann eben leider auch schnell in undemokratischer Weise aggressiv und irrational artikuliert. Und deswegen würde ich die These sehr unterstützen, dass dieses Denken, there's no alternative, das versteckt auch in vielen Debatten immer noch hinterherhinkt. Ganz gefährlich ist, weil auch die Grünen und die Konservativen und die Sozialdemokraten mitunter haben sie doch alle auch die These, ja, gegen die Wettbewerbsfähigkeitszwang kann man nichts machen, ja, die Digitalisierung kommt auf jeden Fall, da kann man nichts machen. Das sind schon Sachzwangargumente, gegenüber der Einzelnen sich dann sehr hilflos fühlen kann.
Ich schlage vor, sammeln Wortmeldungen vielleicht in Dreierpacks, dann kommen mehr zu Wort. Stellen Sie sich bitte kurz vor, wenn Sie das Mikrofon haben und wenn Sie eine Frage an einen bestimmten Panelisten haben, dann bitte auch das, sonst nehmen wir Sie auf. Wer möchte? Da hinten die Dame dort, hebt die Hand. Dann haben wir da hinten den Herrn auf der von mir aus gesehen linken Seite.
Ja, soll ich starten?
Christina, bitte,
nein, machen Sie. Christina Stausberg ist mein Name. Für mich passt diese Verbindung mit der Kapitalismuskritik auch nur sehr begrenzt, muss ich sagen, weil es sind doch eben nicht nur diejenigen, die abgehängt sind oder sich vielleicht auch abgehängt fühlen könnten, sondern im Gegenteil, wir haben ja eben auch gehört, bei der AfD gibt es auch ein ganz anderes Klientel, Menschen, die sehr gut situiert sind. Es gibt ja auch die These, dass es sich bei diesem Phänomen um einen Kulturkonflikt handelt, dass also im Zentrum dieses Konflikts Werte stehen. Es gibt Professor Andreas Reckwitz aus Frankfurt an der Oder, der dazu geforscht hat und sagt, hier stoßen unterschiedliche Kulturverständnisse aufeinander. Wenn man es vereinfacht sagen will, das Verständnis einer offenen Gesellschaft in Abgrenzung zu dem einer identitären, einer geschlossenen Gesellschaft. Ich glaube, dieser Wertediskussion muss man viel mehr Aufmerksamkeit schenken und ich finde sie auch viel gefährlicher fast noch. Ganz abgesehen davon, dass natürlich das Problem, dass ein Teil der Gesellschaft immer reicher wird und sehr viele abgehängt werden, da ist.
Vielen
Aber
Dank.
Ich glaube, nur dieses Phänomen kann man damit nicht erklären.
Vielen Dank. Dann die Wortmeldung auf der linken Seite. Da hebt der Herr die Hand.
Benno Fischer. Ich kann mich den letzten Ausführungen anschließen. Insofern die Bitte, warum jetzt auch in allen vier Statements vorne beispielsweise nicht Bezug, und das überrascht mich immer wieder, nicht Bezug genommen wird auf Entwicklungen, die es schon mindestens seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts in den skandinavischen Ländern gibt. Gerade in Bezug auf Populismus, also Länder, die egalitär eher ausgerichtet sind und auf die die besagte Kapitalismuskritik so wohl nicht zutreffen kann, gleichwohl weitgehend vergessen in der Analyse, im Gegenteil sogar vielfach als vorbildlich hingestellt für gewisse Problemlösungen, in der Analyse bei uns zu kurz kommen. Und zum Zweiten vielleicht noch eine Frage. Wenn man diese Diskussion in den letzten 20, 25 Jahren verfolgt hat, dann frage ich mich, was ist eigentlich so neu an dem, was jetzt hier formuliert worden ist? Also in den 90er Jahren waren die Republikaner in Baden-Württemberg und da wurde über Statusverluste und dergleichen mehr diskutiert. Es wurde in den 90er Jahren, Frau von Dijk, gerade weil Sie dieses Männerproblem, das ja zu Recht da ist, angesprochen haben, aber gerade von Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft, Kolleginnen vor allem, die Frauenfrage thematisiert in Bezug auf die Ausländerthematik. Ist das alles verloren gegangen und vergessen, dass es so eine Diskussion schon mal gegeben hat?
Danke. Noch eine dritte Wortmeldung, sonst gehen wir zurück ins Panel. Sehe ich im Moment nicht. Bitte, wer möchte denn? Frau van Dijk?
Ach, ich kann ruhig, ich habe schon so viel gesagt.
Dann. Herr Kronenberg.
Ich würde gerne etwas dazu sagen, zumal ich Ihre Einschätzung teile, das war ja der Versuch, dessen, was ich zum Ausdruck gebracht habe. Ja, das Ökonomische ist wichtig, die Frage der sozialen Sicherheit. Der Herr weist zu Recht darauf hin, dass wir aber eben Populismus eben auch in Wohlfahrtsstaaten haben, wo sicherlich diese soziale Frage ganz anders diskutiert wird als in bestimmten Ländern Mittelosteuropas. Es ist sehr stark eben auch eine Wertedebatte, es ist eine Identitätspolitik, es geht um Befindlichkeiten und es geht letztlich eben auch darum, dass man mit bestimmten politischen, kulturellen, auch ökonomischen, aber politisch-kulturellen Entwicklungen nicht einverstanden ist. Und das hängt sehr stark, das will ich doch noch mal sagen, wenn wir uns eben auch die Wahlentscheidungen anschauen, eben auch mit dem Thema Migration und Integration, innere Sicherheit und anderes mehr zusammen. Also das müssen wir sehen. Und dann möchte ich aber noch etwas sagen, weil eben die Differenzierung der Situation in den jeweiligen Ländern, Frau van Dijk, Sie haben völlig zu Recht auf die FPÖ hingewiesen, die haben wir natürlich auch schon sehr, sehr lange mit Jörg Haider. Dieses Phänomen, das ist ja nicht neu jetzt im Grunde, wenn man ein Stück weit sagen würde, was sie nicht getan haben, aber jetzt haben wir es mit Populismus. Nein, das ist ein Phänomen, was durchaus auch älter ist. Aber diese Herausforderungen, über die wir heute diskutieren, sind A, Sie haben es zu Recht gesagt, sie sind nicht neu, das stimmt. Ich sage auch, wir müssen Politik, Gesellschaft, Kultur in eben ihrem Wandel, in ihrer Dynamik, in ihrem Verlauf sehen. Und damit relativiert sich auch manches. Was wir jetzt haben, ist eben eine Momentaufnahme von Politik und politischer Wahrnehmung. Aber ich habe es angedeutet, darauf reagieren andere Parteien. Wer weiß denn, wie sich das Parteiensystem in 2, in 3, in 4 Jahren darstellt? Das hängt doch ganz wesentlich auch damit zusammen, wie Politik mit politischen Herausforderungen umgeht. Ich will nur sagen, wir reden hier über wichtige Herausforderungen und wir sprechen hier über Parteien, Bewegungen und Wählerschaften. Ich möchte aber auch den ganz großen Teil, den großen anderen Teil der Bevölkerung sehen, der, das wissen wir ja auch aus den bestehenden vorliegenden Umfragen, die Europäische Union dezidiert positiv akzentuiert, der die Europäische Union eben nicht unter dem Fokus des Neoliberalismus kritisiert oder sozusagen eine Alternative dazu formulieren will, sondern eben die Europäische Union als etwas sehr Sinnvolles und Wichtiges eben auch begreift. Behäbigkeit, Herr Urban, nochmal richtig gut. Man muss dann eben auch sagen, was will man denn? Ja, Frau van Dijk, soziales Europa ist richtig, Sozialstaatlichkeit in Europa. Aber es ist eben verdammt schwer und das jenseits der Nationalstaatlichkeit. Und vor allen Dingen, wie soll das aussehen? Wie wollen wir denn dafür auch in den Bevölkerungen Mehrheiten gewinnen? Letzter Punkt nur. Wir sehen immer den Front National und Marine Le Pen, völlig richtig, und eben auch hier die Bewegung von der Linken zur Rechten. Aber es hat eben Emmanuel Macron mit einem dezidiert proeuropäischen Wahlkampf diese Wahl gewonnen, den ich Macron, er ist noch schillernd ein Stück weit, aber eben nicht nur sozusagen unter dem Etikett des Neoliberalismus sehen. Nein, es ist ihm gelungen, in dieser Unzufriedenheit, dieser Konstellation mit französischen Politikern, Parteien, politischer Kultur, hier eine Mehrheit im Land zu gewinnen. Das halte ich für positiv und hoffnungsvoll.
Herr Urban, Sie wollen ergänzen?
2 Punkte würde ich gerne ergänzen. Erstens glaube ich, dass diese Wertediskussion natürlich auch ihre Eigenständigkeit hat, aber dass es da auch soziale Hintergründe und soziale Strukturen gibt, die wichtig sind. Ich will es an einem anderen, nicht Reckwitz, sondern Wolfgang Merkel, bekannter eher der Sozialdemokratie nahestehender Politikwissenschaftler, hat gesprochen von einem auch kulturell ausgetragenen Konflikt zwischen eher kosmopolitisch orientierten Eliten und eher kommunitaristisch orientierten Mittelklassen gesprochen, die zum Beispiel mit Blick auf die Frage, wollen wir die Grenzen öffnen, wollen wir sie zulassen? Oder mit Blick auf die Frage, welche Rolle soll der Sozialstaat, der nationale Sozialstaat spielen, unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Arten haben, wertemäßig auf die aktuellen Entwicklungen zu reagieren. Und er interpretiert den Populismus als eine reaktionäre Variante des Kommunitarismus, ja, der die Botschaft liefert, also die kleine Gemeinschaft, die bringt euch doch wieder zurück, die Sicherheit, die ihr in der globalen kapitalistischen Welt vermisst. Also insofern gibt es diese Vermittlung, glaube ich, schon. Aber ich würde gerne einen zweiten Punkt stark machen, der uns vielleicht auch noch mal ganz kurz zurückführt in die erste Debatte, die wir heute erlebt haben. Ich habe vorhin über die Schwierigkeiten der internen Diskussionen in den Gewerkschaften berichtet. Und ich glaube, es ist eigentlich überflüssig zu sagen, dass wir uns natürlich als eine dezidiert demokratische, antipopulistische Organisation und Bewegung verstehen. Und die Positionierung der IG Metall mit Blick auf die Frage Grenzen und Flüchtlinge war Refugees welcome. Also das war die Öffnung dazu. Obwohl viele der Kollegen gedacht haben, bei den gegebenen Verteilungsverhältnissen sind wir es nicht am Ende, die die Kosten tragen müssen. Diese Befürchtungen gibt es. Aber ich will den Medien nehmen. Wir haben vorhin sehr kritisch diskutiert. Und ich möchte aufgreifen die Gefahr der Hybris und der Selbstermächtigung als vierte Gewalt. Das ist das eine. Aber manchmal, wenn man draufschaut, hat man den Eindruck, es gibt aber auch eine fast schon hilflos wirkende Instrumentalisierung durch den Rechtspopulismus. Als ich ein Interview gelesen habe von einem des Spin-Doctors der Populisten aus Österreich und als der dann sagte, wir setzen alle vier Wochen eine unverschämte Provokation in die Welt. Dann stürzen sich alle drauf, alle Parteien, alle Medien, dann diskutieren die das. Wir müssen gar nichts mehr machen, wir sind permanent in den Schlagzeilen. Die anderen arbeiten sich an uns ab. Sie haben keine eigene Profilbildung mehr. Wenn das wieder abgeebbt ist, machen wir das Gleiche. Und dann sehe ich, dass in irgendeiner Kneipe in Thüringen oder in Sachsen, wo 20 Leute sind, gezielt und sehr klug leider ein AfD-Vertreter irgendeine völlig indiskutable rassistische oder geschichtsrevisionistische These loslässt. Würde darüber nicht berichtet, würden nur die 20 Leute das mitkriegen. Was macht man jetzt? Was natürlich nicht geht, ist das stehen lassen, ja, und keine demokratische Öffentlichkeit dagegen mobilisieren. Völlig klar. Aber auf der anderen Seite ist man mitunter auch Gefahr gelaufen, dass man Öffentlichkeiten produziert, die ansonsten gar nicht da wären. Ich will das als Dilemma sagen, weil ein ähnliches Dilemma haben wir in den eigenen Reihen. Wie geht man damit um? Ist man am Ende ungewollter Verstärker einer Position, die man eigentlich ablehnt? Das will man nicht. Auf der anderen Seite kann man es nicht stehen lassen. Ich will damit nicht die These betreiben, es ist ein mediengemachtes Phänomen. Das sind andere. Aber ich glaube, zu dem Punkt, was ist neu, gehört auch die, ich will nicht sagen Unfähigkeit, aber die schwierige Fähigkeit der etablierten demokratischen Kräfte, mit diesem Phänomen umzugehen. Das ist schon ein Stück weit neu.
Fragen und Kommentare oder Hunger / Frischluft?
Ich würde auch. Darf ich noch einen ganz kurz?
Oder? Ja, dann haben Sie das Schlusswort, Frau von Dijk.
Okay, habe ich auch gerne. Genau, ich wollte zwei Punkte nochmal, die erste Wortmeldung eben, weil ich ungern in die Richtung falsch verstanden werden möchte. Und es geht mir darum zu sagen, wenn wir heute darüber diskutieren, wie wir Demokratie verteidigen, dann wird sie aus zwei unterschiedlichen Richtungen angegriffen, ohne dass wir das eine aus dem anderen ableiten können. Deswegen ist mir das total wichtig, wenn ich sage, autoritäre Versuchungen mit Blick auf autoritären Neoliberalismus und mit Blick auf Populismus, ohne dass ich den Populismus jetzt einseitig daraus ableite. Mir ist aber ein Punkt nochmal sehr wichtig, den Hans-Jürgen Urban gerade auch angesprochen hat. Wir erleben eine ganz komische Gegenüberstellung von kulturellen Fragen und sozialen Fragen. Hier Kulturkämpfe, da Klassenkämpfe. Das hat die ganze Diskussion gespalten. Mit einer ganz merkwürdigen Entwicklung, dass die Kämpfe von Frauen, von Schwarzen, von Schwulen plötzlich alles kulturelle Kämpfe oder identitätspolitische Kämpfe wurden, denen dann nachgesagt wurde, sie hätten irgendwie die soziale Frage verdrängt. Und die Kämpfe, um es jetzt mal wirklich zugespitzt zu sagen, weißer Männer sind soziale Kämpfe. Das heißt, wir müssen an dieser Stelle immer wieder uns vor Augen führen, dass das Kämpfe waren, auch wenn wir uns Black Lives Matter angucken, das sind in dem Sinne auch, das sind Kämpfe um soziale Rechte. Das sind Kämpfe darum, eine Position in diesem sozialen Gefüge zu haben. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass wir zeigen, wie die kulturelle und die soziale Frage zusammenhängen und wie Leute eben auch Ansprüche dieser Gruppen damit abblocken, dass sie ihre ererbten Privilegien verteidigen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich da nicht irgendwie spalten.
Frau van Dijk, Frau Sasse, Herr Urban, Herr Kronenberg, vielen Dank.